wir haben wahnsinnig interessante Gäste.
Mit jeder Menge fußballerischer Kompetenz.
Bildungsfernsehen.
Ja, weiß ich jetzt nicht.
Wahnsinnig spannendes Format.
Da bin ich dabei.
Es ist ordentlich Pfeffer drin.
Wir diskutieren hier ganz intensiv.
Also man muss schon immer mitkriegen, was da los ist.
Da kann ja morgen schon wieder was passieren, da kann in einem Monat schon wieder was passieren.
Dass vielleicht auch mal deutlichere Worte fallen.
Ja, das gehört ja dazu.
Sind immer offene Gespräche.
Total spannend.
Das ist, glaube ich, eine sehr gute Mischung.
Da ist ein super Austausch.
Da wird richtig ein guter Job machen.
Da wird dann nie langweilig, immer sehr, sehr lustig.
Aber das heißt nicht, dass wir dann Stuhlkreis machen und irgendwelche schönen Lieder zusammen singen.
Was taugt man da?
Einen wunderbaren Abend. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer sehr besonderen Ausgabe von Talk und Tore, auf die Sie sich, glaube ich, sehr freuen können. Wir wollen über vergangene Zeiten und große Karrieren sprechen, aber natürlich auch über die aktuellen Themen, über den Meisterschaftskampf in der Admiral-Bundesliga, über die Weltmeisterschaft, die uns allen ja bevorsteht und was sich auch sonst noch tut im Weltfußball. Und wir tun dies mit zwei absoluten Legenden des österreichischen Fußballs. Ich freue mich sehr, dass ich Jahrhundertfußballer Herbert Prohaska begrüßen darf.
Schönen guten Abend.
Schönen Abend. Schönen Dank für den Besuch. Das wird ein hoffentlich sehr spannender und sehr unterhaltsamer Abend. Gemeinsam mit dem Goliador, mit dem Gewinner des Goldenen Schuhs und mit unserem Experten, mit unserem Sky-Experten Hans Krankl.
Guten Abend, servus.
Guten Abend an dich, Hans. Und abgerundet wird diese Runde von Hans Huber. Er war mal der Sportchef des ORF und ist ein Wegbegleiter der beiden Herren und damit der perfekte Gesprächspartner. Schönen Abend auch an Sie.
Danke vielmals für die Einladung.
Ich freue mich sehr, dass die drei Herren hier sind. Wir haben einiges zu besprechen, wir haben einiges überlegt. Und man muss ja sagen, Herbert, ihr seht einander ja wirklich oft in letzter Zeit. Man ist geneigt zu sagen, öfters als in der aktiven Zeit. Ist es noch in Ordnung oder ist es schon zu viel manchmal?
Nein, überhaupt nicht. Also im Gegenteil, das ist sehr angenehm, weil es ja eben in unserer aktiven Karriere hat uns eigentlich die Nationalmannschaft verbunden. Und ansonsten waren wir ja immer bei der gegnerischen Mannschaft. Aber es war auch schon damals eine Freundschaft vorhanden. Also wir haben uns auch damals des Öfteren privat getroffen mit unseren Frauen oder Freunden. Aber heute ist es natürlich angenehm, weil wir keine Konkurrenten mehr sein müssen. Und deswegen freue ich mich jedes Mal, wenn wir uns sehen.
Und du hast dich auch sehr gefreut, Hans, muss man sagen. Du bist reingekommen und die erste Frage war, wo ist er?
Wo ist der Schnecker, habe ich gesagt. Ich habe immer gesagt, es ist immer eine Freude, wenn ich am sehe. Und wir sehen uns ja wirklich nicht so oft. Und wenn wir uns sehen, so ist es für mich, wie wenn es gestern gewesen war. Der Schmäh ist sofort da. Wir verstehen uns. Wir haben viele, schon lange festgestellt, viele Gleichheiten. Und,
zum Beispiel?
Ja, ne, auf das wirst du eh noch kommen.
Aber du kannst ja jetzt schon einmal teasern, wie man das so schön nennt. Also heiß machen.
Man darf nicht teasern. Nein, wir haben so viele Gleichheiten. Auch im Fußball, auch tatsächlich Austria und Rapid sogar. Oft Dinge im Fußball, wo wir drüber reden, wo wir auch Meinung sind über den Fußball, über den internationalen Fußball oder unser Fußball. Wir sind da fast auch immer einer Meinung. Also das ist schon irgendwie schon komisch.
Aber auch eben schön. Und der Fußball, Hans, hat ja auch Ihr Leben über viele Jahre, das berufliche Leben bestimmt und tut es, glaube ich, immer noch, oder? Ist es so, wenn man einmal damit zu tun hat, dann kommt man nicht mehr davon los?
Also ich bin sicherlich nicht davon losgekommen. Der Fußball bestimmt nicht das Leben, aber ist eine sehr prägende Begleiterscheinung des Lebens, weil ich das noch immer alles verfolge. Es interessiert mich alles, sowohl Meisterschaft als auch natürlich international. Und die beiden Herren habe ich viele Jahre begleitet. Und es war mir ein Vergnügen, wirklich, weil die beiden nicht nur prägende Figuren des österreichischen Fußballs waren, sondern mit dem Herbert bin ich sehr befreundet, mit dem Hans auch. Es hat ein bisschen länger gedauert, dass wir so befreundet waren.
Weil er Austrianer ist.
aber es war auch mit ihm eine großartige Zeit. Und die beiden, man kann das auch gar nicht vergleichen, sie waren beide großartig auf ihre Art. Er, der Spielmacher, Tripler, er der Goleador. Und deswegen verstehen sie einander wahrscheinlich auch so gut, weil sie eben verschiedene Positionen gehabt haben, aber sich total gut ergänzt haben.
Wir stellen unsere Gäste ja immer ganz gerne vor, bei den beiden Herren, bei den Legenden, ist das natürlich nicht notwendig. Bei Ihnen, Hans, eigentlich auch nicht, außer vielleicht bei den ganz Jungen, ja, die nicht dabei waren, als Sie noch damals kommentiert oder auch moderiert haben. Und es gab ja einen legendären Moment, ja, der die Karriere geprägt hat. Wir haben ihn ausgegraben.
Dürfen wir noch, wir zeigen ihn noch. Damit hätte ich nicht gerechnet.
Ja, genau, wir zeigen ihn noch einmal her.
Ja, natürlich sind wir einigermaßen optimistisch bei diesem Spiel. Aber man darf nicht vergessen, die Schweden sind ein ganz harter Brocken. Also ein ganz schwerer Gegner, aber Österreich kann bei 3 Siegen in den noch ausstehenden 3 Spielen Gruppenerster werden und zur Weltmeisterschaft nach Frankreich fahren. Und damit zurück zu Erich Weiß.
Fast.
Ja. Nicht zu Konstanze, sondern genau, zu Erich. War ein sehr geschätzter Kollege von mir. Und ich freue mich immer, wenn ich von ihm höre, dass es ihm gut geht. Und ich wollte nur dazu noch einen Satz noch sagen, weil Sie gesagt haben, die Jungen wissen es nicht. Letztens habe ich einem Jungen für einen Podcast ein Interview gegeben und der hat gesagt, weißt du eigentlich, dass du auch auf TikTok ein Star bist? Habe ich gesagt, keine Ahnung, weil ich kenne nicht einmal TikTok.
Aber ist das so, Herbert, auch die eine Szene in dieser langen Karriere, die auch Sie dann mit Hans dann trotzdem verbinden?
Wir haben sogar tonmäßig das vor dem Schwedenspiel in Wien, vor dem vorentscheidenden Spiel, wo der Andi Herzog das herrliche Tor geschossen hat, waren wir vorher bei einem Freund essen, privat, in dieser Woche, wo wir zusammen waren. Und bei der Heimfahrt im Bus haben wir genau das gespielt. Ja, alle wollten das hören. Und ja, so gesehen hat er mitgeholfen, dass wir dann das Spiel gewonnen haben am nächsten Tag.
Ich habe gehört, es war der ständige Begleiter im Bus und alle haben ständig gelacht, bis sie einen Selbstversuch gemacht haben und draufgekommen sind, wenn man diese Rückkoppelung hat, dann ist das einigermaßen schwierig und das hat mich dann ein bisschen rehabilitiert. Mhm. Es war ein Glücksfall, auch wenn es eine peinliche Situation war.
Ja, aber wir sind in die Geschichte eingegangen. So und wie gesagt, heute noch Thema. Wir sehen auch ein paar schöne Fotos noch eben aus den gemeinsamen Zeiten, wie der Hans auch jetzt während dieses Einspielers gesagt hat, alles fesche Burschen, alle haben sich kaum verändert, Hans, würde ich sagen.
Ja, das kann man so sagen. Du hast recht.
Genau. Und jetzt seid ihr ja nicht nur aufgrund eurer Buchreihe, sondern auch als Experten, eben du bist ja seit 2006 bei uns Experte, der Herbert ist seit 2000 bei den Kollegen vom ORF, gefragter denn je, obwohl schon im reiferen Alter. Woran liegt das deiner Meinung nach? Dass man euch nach wie vor nicht vorbeikommt.
Ja, weil wir im Fernsehen sind und weil wir halt moderieren, ich bei Sky und er beim ORF und daher kennen uns die Leute wahrscheinlich weiter. Ich bin auf der Straße und zu mir kommen so oft Väter oder Mütter, die sagen, bitte können wir ein Selfie haben für die Kinder und ich sag immer, die kennen mich ja nicht. Und der sagt dann, ja, die kennen ihn ja schon, weil der Vater sagt, ich habe ihnen schon erzählt über alles und wo sie gespielt haben und überhaupt. Ich finde das dann lustig, ich mache das überhaupt für Kinder. Für Kinder bleibe ich für jedes Foto stehen sowieso. Aber das ist ja dann lustig mit so Kleinen zum Stehen, die eigentlich mit einem alten Herrn wie mir nichts anfangen können. Aber wenn der Vater gesagt hat, das war ja, Mittelstürmer, der bei Barcelona auch die Tore geschossen oder was auch immer, weil wenn das Wort Barcelona fällt, dann sieht man natürlich schon bei den Kindern, dass die Augen auf einmal anfangen zum Glänzen, oder Jugendliche, da fangen die Augen zum Glänzen an, aber wahrscheinlich glauben sie es gar nicht im ersten Moment.
Ja, Herbert, wir sehen da, also modisch würde ich sagen, auch aus der Anfangszeit wahrscheinlich, ein Foto aus der Anfangszeit beim ORF. Verändert man sich eigentlich als Experte in 25 Jahren? Oder ist die Herangehensweise dann...
Ja,
auch, das auch, aber was die Expertise betrifft...
Ich glaube, es gab einmal im 10. Bezirk, ich weiß gar nicht, ob das noch irgendwas sagt, es gab den Modehaus Lapa. Und ich habe unglaublicherweise noch immer 2 Anzüge von den Hängern. Der hat, glaube ich, vor 25 Jahren zugesperrt. Ja, also verändern. Es ist, sagen wir so, es ist, für mich ist es nicht Routine geworden, sondern es ist nach wie vor die Freude. Weil da möchte ich mich bei Hans dazuhängen. Fußball hat uns natürlich zu dem gemacht, was wir heute sind. Und deswegen muss man dem Fußball dankbar sein. Weil wäre ich jetzt wahrscheinlich, ich bin jetzt im Sommer sind 26 Jahre bei der ORF, und wenn man die wegnehmen würde und ich hätte mit Fußball gar nichts mehr zu tun gehabt, vor allem in der Öffentlichkeit, dann glaube ich, würde ich mich kaum mehr kennen. Deswegen müssen wir auch dankbar sein, dass wir den Job haben. Weil ich habe schon immer gesagt, kann ja nichts anders. Ja, wir haben zwar beide Automechaniker gelernt, aber die Auto, was wir bearbeitet haben, die stehen.
Warum lachst du?
Die stehen maximal.
Lacht sie. Liebevoll habe ich die eingeschätzt. Ja,
also, die Autos stehen maximal im Museum heute und so weiter. Also das heißt, wir waren Fußballer, wir waren Fußballtrainer und sind jetzt Experten. Und deswegen muss man dem Fußball wirklich sehr dankbar sein, denn alles, was ich heute bin und habe, ja, das habe ich zum Großteil dem Fußball zu verdanken und die andere Seite meiner Gattin.
Ja, und haben Sie vielleicht die beiden Herren, eben weil Sie auch beide als Trainer unterwegs gewesen sind und nicht nur als großartige Fußballer, dann vielleicht oft auch mal eine andere Herangehensweise als vielleicht jüngere Kollegen, die noch nicht so lange in dem Job unterwegs waren, die dann auch als Experten tätig sind, aber die ja einen ganz anderen Erfahrungsschatz naturgemäß haben?
Ich glaube, dass gerade die beiden, aber nicht nur, weil ich mit ihnen befreundet bin, im Fußball immer noch ein gewichtiges Wort mitzureden haben und zum Unterschied von vielen jüngeren Kollegen auch bedacht sind, dass jene Ausdrücke, die mir noch am Herzen liegen, dass die auch erhalten bleiben. Und zwar der abfallende Sechser und der zurückgezogene Neuner und das alles. Oder die Box, wir haben vorher schon drüber geredet.
Oder der Wingback.
Der Windback, das ist alles sind nicht die Ausdrücke, die wir praktiziert haben. Und mir liegt es auch am Herzen, dass die beiden Herren dabei bleiben, dass sie Strafraum sagen und der Außenbracker. Also das alles ist wichtig. Aber sie haben auch wirklich im Fußball etwas zu sagen. Also abgesehen von der Formulierung, sie haben im Fußball etwas zu sagen. Und das ist für mich das Entscheidende. Denn der Experte, das wird ja oft ein bisschen, sage ich jetzt unter Anführungszeichen, missbraucht. Aber der Experte soll dem Zuschauer etwas sagen, was er selbst nicht so erkennt und nicht so sieht, weil er selbst nie in dieser Situation war. Der hat nie vor 60.000 im Stadion gespielt und den entscheidenden Elfmeter schießen müssen oder die entscheidende Aktion starten müssen. Und das haben diese beiden Herren in einem hohen Maß und das ist ganz wichtig, dass sie diese Erfahrung den Zuschauern weitergeben können.
Ja, wir waren ja bei der Mode und wegen der Mode, aber natürlich auch bin ich dabei geblieben. Ich war ja vor David Beckham da, nicht? Also nur, dass das
modisch.
Modisch, weil ja. Tätowiert bin ich nicht. Das mag ich nicht und das erlaubt meine Frau nicht. Aber modisch war ich vor dem Beckham da und bei unseren Trainern manchmal muss man schon, also die ich gut kenne und die ich gern mag und die meine Spieler waren, wie der Trainer war, denen, die heute Trainer sind, da muss man schon manchmal ein paar Ätzes geben. Sie nehmen es nicht immer an, aber manchmal doch.
Das heißt, den Anzug würdest du auch heute noch tragen, den wir da sehen?
Na, der ist aus dem 8, der goldene Schuh, ja. 78.
Ja. Also war damals. Jetzt kommt ja alles wieder.
Das ist eh schon wieder. Das war schon einmal, es kommt schon das zweite Mal wieder.
Ich kann mich erinnern, wie er seine erste Platte aufgenommen hat, auch wenn die Musik noch nicht das Thema ist, aber wie er seine erste Platte aufgenommen hat, da hat er so ähnlich ausgeschaut, ohne Ball und ohne Netz. Ich habe einen Bericht darüber gemacht, darum kann ich mich sehr gut daran erinnern.
Ja, auf.
Also keine Tätowierungen, Herbert, damit wir es geklärt haben, auch keine Tätowierungen?
Nein, aber ich möchte fairerweise dazu sagen, wenn ich heute spielen würde oder noch jung wäre oder so, dann wäre ich sicher tätowiert. Da hätte mir sicher einiges einfallen, was ich am Körper trage, aber ich bin 70 und das ist, da kommt mir lächerlich vor.
Sie erlaubt seine Frau nicht.
Nein, die Frau darf es nicht, weil die hat ein unendlich Zeichen tätowiert.
Unendliche Liebe zu Herbert.
Ja. So schaut's aus.
Volle Achtung.
Gut, dann würde ich sagen,
Respekt.
Wir haben fast genug in die Vergangenheit geblickt. Einmal schauen wir noch ganz kurz, weil die beiden Herren waren ja schon einmal zu Gast bei uns im Studio, bei Talk und Tore. Da hat auch die Mode unter anderem eine Rolle gespielt, werden wir gleich sehen, aber hauptsächlich dann doch das Fußballspielen. Schauen wir mal rein, der Speedcheck war das damals 2013.
Wer beginnt? Herbert Braske ist der Jüngste. Herbert Braske muss beginnen, ist der Jüngste.
Herrlich.
Was muss ich schießen? Ja, bitte, ins Tor.
Bitte.
Zwei Versuche. Spitz, 87.
Ja, sieg Spitz ist der Schmäh.
Nochmal? Ein zweites Mal.
Dann nehmen wir Carlos hier da einmal Spitz.
Spitz ist, glaube ich, noch stärker. Ja, ich spüre es. 80, ja, nein, 87 war der erste.
Spitz schießen.
Ja, hat das gewusst.
Das schaut ja, so schärfer aus,
da räume ich gar nicht deine Hand.
Nein, ja, ist ja ein wenig
zerrungsgefahren. Ich hätte auch gerechnet mit 102,
kommt mal ein
schwerster Teil.
Spitz, wenn man da kommt. Tanz jetzt manipulieren, anschieße Spitz am
anderen Mal. Warte mal,
ein paar Punkte. Die große Chance fürs Geburtstagskind.
Linke Klebe. Gratulation, oder?
Mach's gut.
So, dann schießen wir noch rein. Meine Herren, das war der Speedcheck mit dem Sieger Hans Krake.
Also, wir sehen damals alle noch Anzug, Hemd und Krawatte. Ja. Wir haben gesehen, Herbert Eber haben wir jetzt rausgeschnitten, seinen Auftritt. Du hast gewonnen.
Ja.
Und danach wurde das abgeschafft, weil die Studiotechnik hatte Angst, dass du das Studio kaputt machst.
Ich habe gesagt, ich darf nicht mehr geschlagen werden, darum hat es nicht mehr stattgefunden.
Nein, aber haben wir gesehen, modisch hat sich ein bisschen was verändert, aber die Fähigkeiten sind natürlich immer noch da. Wie oft hast du jetzt oder wie oft habt ihr generell jetzt noch Zeit und tut es auch wirklich jetzt noch am Fußballplatz oder auf dem Fußballplatz zu stehen und wirklich auch zu spielen?
Ob ich das noch gerne würde.
Ja, oder ob es noch geht. Oder wie oft es noch tut.
Gehen tut es nicht mehr. Aber jeden Tag würde ich mir wünschen, dass ich wieder spielen kann. Aber es geht leider nicht. Ich habe vor, das ist jetzt einige Jahre her, und da war irgendein Benefizspiel in Rom. Es waren sogar 45.000 Zuschauer. Da haben wir gespielt für den Kandelar, weil der sehr gut etwas versoffen hat. Und da habe ich mein Enkel mit gehabt und meine Tochter und alles, was ich probieren habe wollen, ist schief gegangen. Also ich meine, die 5-Meter-Pass sind gegangen, aber alles andere nicht. Und da habe ich gewusst, okay, Rom, 45.000, ich gebe für mich selber in Ruhe meinen Abschied bekannt und habe nie mehr Fußball gespielt. Also es ist leider Gottes, geht es halt nicht mehr. Aber wenn ich heute, egal was für Spiel ich sehe, und noch dazu, wenn du heute die Stadien siehst, weil das hat sich ja auch verändert, das ist ja überall ein Teppich. Ja? Ich meine, in Österreich oft gespielt auf Rumpelpisten. Und also so gern würde ich spielen, geht aber nicht mehr.
Ja, umso wichtiger, umso schöner, und das haben Sie auch vorher gesagt, dass man als Experte dann trotzdem an dem Ganzen noch teilhaben kann und mit dabei sein kann und damit kommen wir vielleicht zur Weltmeisterschaft, auf die wir uns ja alle schon freuen, nachdem Österreich nach 28 Jahren das erste Mal wieder dabei sein wird. Sie werden als Experte für den ORF da im Studio analysieren und die Expertise beisteuern. Inwieweit ist das auch ein Highlight dann noch einmal?
Ja, ich glaube ganz einfach eine Endrunde, egal ob WM oder EM, ist natürlich immer ein Highlight. Am besten ist natürlich, wenn Österreich dabei ist. Und deswegen freue ich mich auf diese WM sehr, obwohl ich davon ausgehe, es wird sehr anstrengend werden und hoffentlich nicht chaotisch mit den ganzen Zeitverschiebungen und so weiter. Also man weiß es ja nicht jetzt. Es war schon einmal in Amerika eine WM, wo ich war, damals Irland beobachten, 3 Spiele. Und die haben auch mal in Orlando gespielt und da habe ich schon geglaubt, die bricht zusammen. Da bin ich nur auf meinen Sitzplatz gegangen im Stadion. Also es wird für die Spieler eine enorme Belastung werden. Aber okay, wenn wir erfolgreich sind, dann kann man das alles in Kauf nehmen.
Ja, erstes Mal ja 48 Mannschaften mit dabei, wie gesagt, in den USA, Kanada und Mexiko. Inwieweit besteht auch die Gefahr einer Verwässerung, weil extrem viele Mannschaften dabei sind, weil die Wahrscheinlichkeit auch extrem groß ist, dann eine Runde weiterzukommen, nachdem wir als die ersten beiden und die acht besten Dritten dann in die nächste Runde aufsteigen?
Also für mich absolut. Das ist zu groß, zu aufgebläht. Wenn man bedenkt, also an die erste WM, an die ich mich wirklich erinnern kann, war 54, da waren 16 Mannschaften, nicht? Also da war es schon schwieriger dazuzukommen, als es heute ist. Und ich glaube auch, ohne die Weltmeisterschaft zu entwerten, dass eine Europameisterschaft von der spielerischen Klasse und von der Ausgeglichenheit fast intensiver ist als diese Weltmeisterschaft.
Du hast genickt, Hans, was die Anzahl der Teams und eben auch den Austragungsmodus.
Ich bin seiner Meinung, das habe ich schon ein paar Mal gesagt in Interviews, diese 48 Mannschaften, das ist zu viel. Man muss nicht 16 haben, so wie es war vor vielen, vielen Jahren, aber es sollte doch ein bisschen weniger sein. Das wird alles viel zu weitläufig und meiner Meinung nach dreht sich da alles nur mehr ums Geld, noch mehr Geld zu verdienen, die FIFA und wer auch immer. Es ist auch schwieriger für die Länder, etwas so zu gestalten mit so vielen Spielen. Für mich ist das zu viel. Es sollte die Crème de la Crème der Welt spielen. Und es sind, ich weiß es nicht, 30 Mannschaften, wäre das auch genug jetzt. Für mich sind viel zu viele Nationen.
Aber weil du es angesprochen hast, es muss nicht so wie früher sein, 16 Mannschaften, aber die zwei Weltmeisterschaften, wo du mit Österreich dabei warst, da waren es 16 Mannschaften. Ja. Also wie viel höher ist das eigentlich einzuschätzen, was Österreich an und dazu mal geleistet hat im Vergleich zu jetzt?
Das
schmälern zu wollen?
Nein. Das, was wir geleistet haben bei solchen Mannschaften, bei der Weltmeisterschaft, war viel schwerer, viel, viel schwerer wie heute. Weil heute qualifizierst du als Dritter kommst du nur in ein Spiel rein. Jetzt beginnt die Weltmeisterschaft, da ist auch jeder Dritte in der Gruppe, spielt vielleicht noch ein Entscheidungsspiel. Also es war früher viel schwerer, zu einer Europameisterschaft oder zu einer Weltmeisterschaft zu kommen. Das ist ganz einfach so. Ja. Es ist heute leichter.
Und zum Beispiel in Argentinien, wo wir ja schon eine Hammergruppen gehabt haben mit Brasilien, mit Spanien und mit Schweden. Und dann haben wir diese Gruppe gewonnen. Und normalerweise spielst du dann vielleicht im K.O.-System weiter. Ja. Wir waren dann wieder in einer Gruppenphase und haben dann gekriegt mit Deutschland, mit Holland und Italien wieder drei wirkliche Große im Weltfußball. Also das heißt, da bin ich bei ihm. Ohne uns jetzt vielleicht besser zu machen, aber es war ziemlich schwerer, als es heute ist. Weil ich bin davon überzeugt, wenn wir, das wird eines der Schlüsselspiele bei der jetzigen WM, Jordanien schlagen, dann sind wir weiter.
Welche Rolle kann oder muss Österreich eben auch deswegen spielen? Weil es vermeintlich einfacher ist, weiterzukommen?
Ja, aber ob es dadurch einfacher ist, aber es ist zumindest jetzt vom Regelwerk her einfacher. Die Spiele werden trotzdem schwer werden. Aber so wie immer, wenn du startest mit einem Sieg, wir haben ja noch dazu nach Jordanien, Gott behüte, wir gewinnen das Spiel nicht und dann spielst du gegen einen Weltmeister. Ja? Und dann bist du ganz schwer unter Druck. Wenn du das erste gewinnst, okay, dann kannst du dich wirklich freuen auf Argentinien. Und dann ist vielleicht viel eher, weiß ich nicht, ein Punkt drinnen oder so, als wenn du jetzt gezwungen bist, dass du schon punkten musst.
Was ist für Sie, Hans, auch die Schlüsselpartie bei den drei Spielen?
Sicher Jordanien die Schlüsselpartie. Allerdings, sage ich, war uns da auch die Auslosung nicht sehr hold, weil Jordanien ist das erste Spiel und die Jordanier sind erstmals bei einer Weltmeisterschaft, werden entsprechend motiviert sein, werden sich, sage ich, ohne die Mannschaft zu kennen, aber vermute ich, hinten hineinstellen. Und das ist etwas, was für die österreichische Mannschaft besonders schwierig ist, einen festen Verteidigungsblock des Gegners auszuhebeln. Und daher glaube ich auch, dass dieses Spiel sehr schwierig wird. Und ich glaube, dass Jordanien von den Fans und von der Öffentlichkeit ein bisschen unterschätzt wird, so wie auch Algerien. Algerien hat großartige Spieler aus der Premier League, aus Deutschland. Also auch dieses Spiel wird sehr, sehr schwierig und Argentinien sowieso. Also der Aufstieg wird hoffentlich gelingen, aber es wird, glaube ich, schwieriger als alle erwarten.
Jetzt wollte sich Hans keiner festlegen, wie weit wir kommen. Jetzt musstest du als Sky-Experte machen.
Bin ich nicht so der Meinung. Diese Gruppe ist eine der, unter Anführungszeichen, leichtesten, die es gibt. Und Jordanien und Algerien müssen wir schlagen mit unserer Qualität. Wir haben 35, 40 Spieler, die bei ausländischen Clubs spielen, teilweise bei sehr namhaften, haben eine sehr gute Qualität im Kader. Es kann spielen der oder der, es kann einer verletzt sein, es macht überhaupt nichts. Und Jordanien und Algerien entschuldigen nicht besser. Die müssen wir schlagen, dass es nicht leicht wird und dass wir die noch nie gespielt haben, ist okay, aber Argentinien ist eine andere Geschichte, das ist der Weltmeister, aber die anderen zwei werden wir schlagen, mit Sicherheit, und wir werden in der Gruppe weiterkommen. Was dann weiter passiert ist, das wird man sehen.
Jetzt ist es ja so, die Euphorie ist natürlich einigermaßen groß, nachdem wir, sage ich jetzt einmal so, nach 28 Jahren wieder dabei sind. Herbert, als letzter WM-Trainer, 98 war es ja auch so, dass die Mannschaft, Sie mit vielen Erwartungen nach Frankreich damals gereist sind und dann das Aus war als Gruppendritter. Sehen Sie da die Gefahr, dass das jetzt vielleicht auch ähnlich passieren kann, dass der Hype ein sehr großer ist, dass die Erwartungen groß sind, eben auch, weil der Modus es hergibt, dass man vermeintlich leicht weiterkommt und dass dann die Enttäuschung umso größer ist?
Naja, also damals, wir sind nicht davon ausgegangen, dass wir jetzt leicht weiterkommen. Aber ich sag halt, es gibt verschiedene Gründe, warum das nicht passiert ist. Aber es war auf alle Fälle so, Chile und Kamerun musste zumindest einen von den beiden schlagen. Ja, und dann waren wir weiter gewesen. Und es war eben genau dieser Punkt, erstes Spiel mit Glück, noch ein Unentschieden geschafft, zweites Spiel mit Glück, noch ein Unentschieden geschafft. Und dann hast du als Letzte hast du noch Italien, die damals, die denen sie sich heute wünschen, die Spieler, die sie damals gehabt haben. Ja, mit diese Baccios und Vieri und Del Piero und so weiter. Und das war sicherlich das Problem, was wir gehabt haben, dass es dann im letzten Spiel musst du gegen Italien punkten. Und das haben wir halt nicht geschafft. Aber wie soll ich sagen, wir sind nicht davon ausgegangen, dass wir jetzt da in dieser Gruppe leicht weiterkommen, aber im Nachhinein gesehen hätten wir schon weiterkommen sollen.
Wobei der Herbert dabei jetzt nicht erwähnt hat, ich hatte das Vergnügen, mit dem Hans gemeinsam das Chile-Match zu kommentieren. Das Tor der Chilenen, dem ist sicherlich ein Foul von Zamorano vorangegangen, dann Salas hat das Tor gemacht und da haben wir mit Glück dann noch das 1:1 durch Vastic gemacht. Und gegen Italien sind uns, und das klingt dann immer eigenartig, wenn man sagt, wir sind benachteiligt worden, aber da sind uns zwei klare Elfmeter vorenthalten worden. Der Elfmeter ist erst gegeben worden, dann den hat der Andi Herzog verwandelt in der Nachspielzeit. Also der war schon wurscht, aber vorher hätten zwei klare Elfmeter für Österreich gegeben werden müssen und dann schaut diese Partie natürlich anders aus.
Und um jetzt wieder zurückzukommen, die Gefahr der Enttäuschung, wie groß ist die? Jetzt im Sommer, ja?
Die Gefahr der Enttäuschung, ja, nein, daran will ich eigentlich gar nicht denken. Ich hoffe schon, dass wir die erste Runde überstehen, in die zweite Runde aufsteigen. Und dann weiß man ja nicht, wie sich das entwickelt. Wir haben eine starke Verteidigung, wir haben ein sehr gutes Mittelfeld und im Angriff müssen wir eine Lösung finden.
Wer muss, Hans, und der Teamchef Ralf Rangnick wird ja im Mai dann den endgültigen Kader bekannt geben. Wer muss deiner Meinung nach da unbedingt dabei sein, auch wenn wir vielleicht auf die Bundesliga blicken? Da waren es jetzt beim Märzlehrgang gerade einmal drei, die es da geschafft haben aus der Admiral-Bundesliga mit Kalajdzic, Schlager und Schöpf. Von den Wiener Vereinen möchte ich gar nicht beginnen zu sprechen. Da war nämlich keiner oder nur auf Abruf. Das heißt, gibt es jemanden, der deiner Meinung nach da noch unbedingt dabei sein muss, in allerletzter Sekunde auf den WM-Zug aufspringen kann, muss?
Es werden die sein, die immer gespielt haben. Es sind diese Legionäre, die alle im Ausland spielen. Das sind, ich weiß jetzt nicht, 25, 30. Eine unglaubliche Vielzahl, das wir nicht gehabt haben. Wir haben damals eine Supermannschaft gehabt und wir haben sicher gehabt, wir waren 22 Spieler mit und da waren 15, 16 Top-Spieler. Heute gibt es 30 oder mehr. Also
Es werden die sein, die gespielt haben, es werden die sein, die dabei sein. Es wird sicher nichts Überraschendes kommen, weil es ganz einfach nicht möglich ist. Es ist so viel Material da, dass er sich aussuchen kann. Er kann sich wirklich aussuchen, die 22 oder jetzt dürfen schon 25 kommen, glaube ich. Ja. Also er kann sich die aussuchen. Es werden ein paar enttäuscht sein, das ist so, aber das war immer so.
Also kein Rapidler, deiner Meinung nach.
Aber das ist ja eigentlich...
Der Junge, der Wurmband, dem würde es vergönnen.
Der war jetzt bei der U21.
Vom Herzen würde es dem vergönnen, weil dann sieht er was. Dann kommt er in die Fußballwelt und sieht es zum ersten Mal. Den würde ich es vergönnen.
Ja, aber das ist ja in Wahrheit eine der Stärken unserer Nationalmannschaft, dass wir ja jeden Ausfall können wir ersetzen. Ja? Das, was du vielleicht in bei anderen Endrunden und so weiter bedauert hast, wenn da zwei, drei ausgefallen sind. Ich hoffe natürlich, dass niemand ausfällt und dass alle gesund sind. Aber die Stärke ist ganz einfach, das hat man jetzt wieder beim letzten Match gesehen, ich glaube, ich weiß nicht, 10 Spieler hat er eingetauscht und es hat immer noch so ausgeschaut, wie wenn die ersten Elf noch spielen. Und das ist natürlich gut für einen Trainer. Es wird verschiedene geben, aber ich glaube auch das hat er gut gehandelt. Der Ralf Rangnick, wer gesagt hat, er entscheidet schon sehr früh, wer mitfährt und wer nicht. Weil ich kann mich erinnern, vor 98 habe ich weiß nicht, 3 oder 4 Leute anrufen müssen, denen ich gesagt habe, dass sie nicht dabei sind. Und das ist in Wahrheit schrecklich. Ja? Weil du weißt, du bist zwar ehrlich zu denen, aber in dem Moment will der ja nicht, dass ich ehrlich bin, ja, der will mitfahren. Und das war sehr unangenehm.
Weil Sie Ausfälle angesprochen haben, David Alaba bekommt ja kaum Spielzeit bei Real Madrid. Jetzt im März-Lehrgang hat er ein paar Minuten bekommen gegen Südkorea. Wäre jetzt Herbert Prohaska immer noch Teamchef, David Alaba aufstellen? Mit der wenigen Spielpraxis, die er hat im Moment?
Ja, ich glaube, für ihn ist es einmal... Das Problem ist, er muss 100% fit sein. Und das kann man aber nur feststellen, wenn er jetzt bei Real Madrid auch zum Einsatz kommt. Ja, vielleicht kriegt er jetzt mehr Einsatzzeiten, weil die ziemlich sicher nicht die Meisterschaft gewinnen werden und in der Champions League ausgeschieden sind. Es würde für unsere Nationalmannschaft gut sein, wenn er die Spielpraxis kriegt. Ansonsten muss man sagen, natürlich hat er eine riesige Erfahrung. Er hat einen guten Namen und der ist, wenn er am Feld steht als Kapitän, dann ist er ganz einfach ein Spieler von Real Madrid. Und das ist was anderes, als wenn du jetzt spielst, ich weiß jetzt nicht, wurscht, irgendwo klein. Also auch was dann den Umgang mit Schiedsrichter und so weiter betrifft, das darf man nicht unterschätzen. Aber wenn er jetzt nicht die Spielpraxis bekommt, dann glaube ich, wird es schon sehr schwer sein, weil die anderen, die Innenverteidiger, und ich glaube, dass das jetzt die einzige Position ist, glaube ich nicht, dass er so wie früher bei Bayern München links auf der Seite spielt, dann wird es schwierig, weil die anderen haben die Spielpraxis, die anderen haben bewiesen, dass sie ihren Mann stellen. Aber gut, zum Glück nicht mein Problem, sondern das vom Rangnick.
Wie würdest du umgehen mit der Personalie Alaba, wenn du Ralf Rangnick wärst?
Ich würde mir anschauen, ich bin derselben Meinung wie der Herbert, aber das muss man sich anschauen im Training, das sieht man dann. Wenn du vor der Weltmeisterschaft trainierst, Tatsache ist, dass er nicht spielt. Also ihm fehlt die Spielpraxis, das ist nicht gut. Man muss sich anschauen, wie er im Training ist, wie er sich im Training verhält. Das muss man, das ist eine Gefühlssache von jedem Trainer. Ich kann ihm aufstellen oder es kann auch sein, dass ich ihn aufhebe. Und vielleicht, wenn irgendwelche schwierige Zeiten sind, dass man ihm dann reingeben kann. Das kommt auf die Situation an und das kommt auf die Zeit an, wenn es dann soweit ist.
Er braucht, der Trainer Ralf Rangnick braucht sehr viel Fingerspitzengefühl bei der Akte Alaba, meiner Ansicht nach. Aber auf der anderen Seite hat er in dem letzten Lehrgang gezeigt, dass wenn er am Platz ist, dann ist er da, dann kann er die Position ausfüllen und er ist eine prägende Persönlichkeit für diese Mannschaft
und er hat auch die Führungsqualitäten und das gilt es wahrscheinlich auch zu berücksichtigen. Und wegen Ausfällen vielleicht noch zur Ergänzung, 98 ist der Andi Herzog, der ja vor kurzem da noch gesessen ist, der ist ja ausgefallen, mehr oder weniger ausgefallen mit seiner ledierten Zehe und das war natürlich auch ein starkes Handicap. Also jetzt ist die Auswahl größer, das heißt, es hängt nicht so sehr an einer Person, wie es damals war.
Ja, also im Mai werden wir dann wissen, wen Ralf Rangnick dann wirklich einberuft und wenig später wird sich dann der gesamte Tross auf den Weg machen, das Teamquartier, die Base, wie man ja so schön sagt, das Basecamp. Hans wird Santa Barbara sein, wir haben da ein schönes Bild auch, wo die Mannschaft und der gesamte Tross dann logieren wird.
Schumark wohnt in Argentinien.
Genau, ja. Würde ich sagen. Wenn man da
Moreno. Und vor allem vorher in Linderbrunn und dann in Moreno. Das also, ist ziemlich gleich, war das ungefähr. Wir haben also
ja, also da kann man schon ein paar Wochen aushalten. Aber auch da sind wir, ohne jetzt wieder zu sehr in den alten Zeiten schwelgen zu wollen. Aber es hat sich was verändert, glaube ich, oder?
Ja, der Fußball hat sich, also wenn wir jetzt hernehmen, ich sage nur, der hat sich von 98 enorm alles verändert. Das ist alles ganz anders. Ja. Und das ist natürlich schön. Ja, und noch dazu muss man sagen, habe ich den Eindruck, dass diese Mannschaft, dass sie wirklich der ganze Kader sehr, sehr gut verstehen, dass da sehr viele Freundschaften sind, dass sie dick vereinen. Und dann sollen sie ja so wohnen. Ja, ich meine, ich weiß halt noch, wie ich Teamchef war, war schon Frankreich ein Problem. Der nimmt heute mit 27 Spieler.
Ja, und 60 Betreuer angeblich. Ja.
Und 60 Betreuer. Ich habe zum Gigi Ludwig einmal gesagt, bei einem Auswärtsspiel, einen wichtigen, da hast du nur 16 Spieler haben dürfen. Und ich habe gesagt, ob das geht, dass ich 18 mitnehme, weil wenn du dann auch krank wird oder sie weh tut, dann brauchen wir nicht warten, bis der aus Wien kommt, sondern der ist schon da. Der hat gesagt, ja bitte tun wir das nicht an. Wir müssen 2 Flugtickets mehr kaufen, wir müssen für 3 Tage oder 3 Nächte das Hotel zahlen und so weiter. Ich werde einmal 18 mitnehmen dürfen. Ja, und was haben wir gehabt? Ich meine, wir haben gehabt einen Torwarttrainer, einen Co-Trainer, 2 Masseur, einen Doktor. Aus. Hin und wieder haben wir einen Koch. Ja, aber
ja, nicht immer, am Anfang nicht.
In Argentinien Leute. Schon.
Ja.
Schul Pesek.
Ja, da haben wir sogar am Forum mitgehabt.
Ja.
Ja,
stimmt.
Ja, der fällt heute.
Ja.
Bei denen. Was weiß man, können wir vielleicht noch nachfragen.
Vielleicht, wenn Sie jetzt zuhören, dann kriegen Sie jetzt den Tipp, man muss auch einen Fahrer mitnehmen.
Ja, bitte nehmen Sie ihn. Wie heißt der Domfahrer?
Faber.
Aber da sehen wir, Hans, dass sich bei den Strukturen was verändert hat in den letzten Jahrzehnten beim ÖFB. Und dass da ja offensichtlich, das hört man ja auch, Ralf Rangnick sehr treibende Kraft dahinter sein soll, hat ja ein zweites verbessertes Angebot angeblich auf dem Tisch liegen, was seine Vertragsverlängerung betrifft. Soll ich dich fragen, ob du dafür bist, dass er da die Unterschrift drunter setzt? Oder soll ich es Hans Huber oder Herbert Prohaska fragen?
Frag lieber den Herbert Prohaska.
Was die Vertragsverlängerung von Ralf Rangnick betrifft.
Ja, also ich glaube, sie sollten jetzt nicht frühzeitig verlängern. Ja, weil ich, da kennen wir alle den Fußball viel zu gut. Ja. Wir verlängern und wir wissen ja, ein bisschen gibt es eine Neidgesellschaft in Österreich und dann lässt er, also der kriegt jetzt nicht mehr 1 Million, sondern er kriegt jetzt 2 Millionen. Ist verdoppelt worden, dann fahren wir zur WM hin und gewinnen kein Match und fahren wieder heim. Und dann kenne ich Österreich viel zu gut, ja, weil dann dachte ich auf, na gut, jetzt sollte man den nicht stoppen, der fährt heim bei der WM und hat es nicht geschafft. Also, aber ich glaube auch nicht, dass der Ralf Rangnick sich auf das einlässt. Dafür glaube ich, würde ich sagen, ist er viel zu intelligent, der wart schon ab. Wie läuft es bei der WM? Läuft es großartig? Müssen Sie vielleicht verdreifachen, die Gage, und nicht nur verdoppeln. Also das ist im Bereich des Möglichen.
Ja, werden wir abwarten. Oder Hans, wollen Sie auch noch was sagen? Schauen wir uns die Frage dann zur Personalie Rangnick.
Meiner Ansicht nach hat er große Erfolge, aber es gibt auch Beispiele, dass das eben nicht klug war, wie der Herbert gesagt hat. Beim Marcel Koller war es so, den hat man verlängert, weil der Druck war da, den müssen wir verlängern. Und innerhalb von kürzester Zeit ist er nach dieser Verlängerung dann entlassen worden. Und dann hat der ÖFB 2 Trainer zahlen müssen. Also das ist schon eine schwierige Situation, in der der ÖFB immer ist. Da verlängern, die Öffentlichkeit will natürlich, dass man verlängert und sagt, das ist der Größte und Beste. Aber natürlich, es hängt ab vom Erfolg in Amerika.
Ja. Wer wird denn jetzt Weltmeister, Hans, um das Thema WM dann
abzuschließen? Ja, da lege ich mich fest, Spanien.
Okay.
Also das sind ich habe meine Lieblingsmannschaften und meine liebste Mannschaft ist Spanien. Und die werden auch Weltmeister werden. Aber vielleicht auch Argentinien oder Brasilien.
Also das sind deine Top 3.
Ja, und dann als Vierter Österreich.
Na ja, schon.
Man muss natürlich sagen, ich glaube, mit einer Ausnahme sind ja immer in Europa europäische Mannschaften Weltmeister geworden. Und außerhalb von Europa hat eben Brasilien und Argentinien und so weiter, mit einer Ausnahme, glaube ich, das war in Südkorea.
In Südkorea ist
oder war da Brasilien?
Weiß auch Brasilien.
Na, dann war es irgendwo. Ja. Südafrika.
Südafrika.
Ja, weiß ich aber auch nicht, weil Weltmeister war
das. Oh ja,
Nein, aber
Spanien.
Spanien.
Ja. Finale gegen Holland.
Es gibt zwar unheimlich viele, aber ich würde, wenn ich jetzt tippen müsste, dann bin ich bei ihm und sogar Spanien.
Siehst du das?
Ja, wenn wir Gruppenzweiter werden, dann kann es sein, dass wir gegen Spanien spielen. Dann ist das schwierig für dich.
Dann schauen wir lieber aus.
Ja, was machst du dann?
Frag mich, wenn es soweit ist, bitte.
Gut. Und Hans, du darfst natürlich auch noch einen Tipp abgeben.
Ich bin bei den beiden Herren.
Corazao.
Italien wird es auf jeden Fall nicht.
Italien nicht.
Die wird es nicht zum dritten Mal in Folge
Italien,
nicht dabei.
Um Italien natürlich, das braucht man nicht sagen. Wir beide eher sowieso. Aber um das tut mir leid. Ich weiß, wie das ist in Italien, wie die Italiener jetzt sind. Vorher sagen sie immer, na, wir sind ja nichts, weil wir haben keine Mannschaft, wir sind ja nichts. Denken aber ganz anders. Jetzt war ich dort und habe wieder gesagt, also ich weine um Italien und die sagen, aber jetzt, nein, wir kennen da die nicht hin, weil wir haben keine Mannschaft nicht. Tatsächlich haben sie jetzt wirklich keine besondere Mannschaft, daher sind sie nicht dabei, aber sie würden dazugehören, weil von Italien, vom Fußball und vom Flair her wäre das aber auch schön.
Also jetzt, glaube ich, tiefgreifendere Probleme im italienischen Fußball.
Schande an. Aber es ist halt auch selbst so ein Fußballland, wo alle fußballverrückt sind, haben, wenn man es jetzt ganz streng nimmt, keinen Weltklasse-Fußballer mehr. Und die haben sie immer gehabt. Ob das jetzt war in der Verteidigung, ob das jetzt war im Angriff, ob sie gehabt haben, Mittelstürmer, ich kann mich noch erinnern, ich habe mit dem Roberto Bruzzo bei Roma gespielt. Der ist 3 Jahre hintereinander Torschützenkönig gewesen. Und war nicht dabei 82 bei der Weltmeisterschaft. Das muss man sich einmal vorstellen. Das war so, der Hans wird 3-mal in Österreich Torschützenkönig und der Teamchef nimmt ihm nicht zur WM mit. Nach
das
hört er
sich nicht drauf.
Ja, aber wirklich, also damals, heute waren sie froh, wenn sie einen Schützenkönig mitnehmen könnten.
Ja. Ja. Hm. Sie haben keinen Ausnahmespieler mehr, die alle das gehabt haben, Del Piero und die Baccio und.
Also, einen Geheimtipp hätte ich noch. Football is coming home.
Okay.
England.
Das wäre ja schön für Harry Kane.
England könnte eine Überraschung liefern.
Ein Geheimtipp hätte ich auch.
Also ist der nicht unter den Top 4, die du schon genannt hast?
Nein.
Ich dachte, Österreich ist dein Geheimtipp.
Ja. Nein. Mein Geheimtipp ist Frankreich. Okay. Auf den müssen wir aufpassen. Aber da mag ich nicht, dass Weltmeister werden. Weil ich will da Spanien Weltmeister werden.
Also wir sehen, die Weltmeisterschaft auf jeden Fall ein großes Thema jetzt schon und dann mit Sicherheit eben auch im Sommer, wenn sie dann stattfindet. Und auch wir werden sie natürlich begleiten. Wenn Sie heute die vorherigen Sendungen schon gesehen haben, dann haben Sie das schon gesehen. Wir schicken Johannes Brandl und Labin Azpahiu los. Die werden mit dem Mobile Home, wie man das so schön nennt, durch die USA touren und Österreich, vor allem Österreich, da begleiten. begleiten und Informationen liefern. Das wird sicher ganz interessant, vor allem wie die zwei sich dann auch nachher verstehen, nach diesem wunderbaren Roadtrip. Und damit machen wir thematisch weiter. Und der Fußball ist natürlich das große Thema im Leben der drei Herren hier am Tisch. Aber da gibt es ja das zweite große Thema, nämlich die Musik. Beide leidenschaftliche Musiker. Würde dir eigentlich, Hans, oder tut dir das sogar, die Musik des anderen auch so privat im Auto hören? Also hörst du Herbert Prohaska?
Nein, ich habe noch nicht gehört im Radio. Aber
naja, du kannst ja...
Ich spiele schon nicht im Radio.
Aber du bist ja Nachfolger, du könntest das ja vielleicht da irgendwie
einlassen. Das war jetzt sehr, sehr lieb von dir. Zum Nachtfalken passt er nicht, da passt aber seine Musik nicht und da passt meine Musik nicht. In der Nachtfalke sind die Großen des Jazz, die Großen des Blues, die Großen des Rhythm and Blues, des Rock. Also das ist, da dreht es sich um eine andere Sphäre bei meinem Nachtfalken. Da sind wir zwar...
Den höre ich manchmal.
Ja. Den Nachtfalken.
Der ist Montag und da fahre ich gerade wieder vom Schmähfieren nach dem Tennisspielen nach Hause. Und dann
macht er das auch. Da kann man eine herrliche Musik.
Ja, daran.
Für jeden ist was dabei. Ja. Du kannst etwas lernen.
Genau, herrliche Musik gibt es auch jetzt, weil wir haben natürlich eure jeweiligen Bandkollegen besucht und mit denen über euer musikalisches Dasein gesprochen.
In einem Studio im 20. Wiener Gemeindebezirk treffen wir drei Freunde, die wiederum Freunde von Hans Krankl und Herbert Prohaska sind. Peter Art teilt die Bühne immer mit dem Schneckerl. Thomas Schreiber und Toni Matosic von Monty Beton treten regelmäßig mit dem Goleador auf.
Was kann es Schöneres geben? Zu uns sagt er Blutsbrüder. Das ist ja schon ein Adel, ne? Das kenne ich sonst nur von Winnetou. Ne?
Genau. Ich glaube, der Herbert kann kein Blut singen, deswegen sagt er es auch nicht.
Ah, okay.
Aber er hat, es ist die Nebengeschichte, ja, neben dem, dass wir so lange schon Musik miteinander machen dürfen, ist, dass sich so eine Freundschaft auch entwickelt hat.
Musik im Blut bei Krankl und Prohaska.
Der Herbert, der ist ja gehandelt worden als weißer Hendrix. Ich meine, wahrscheinlich eher wegen der Frisur.
Wegen der Frisur und wegen dem Tanzen.
Ja, genau.
Die große Bühne, das Publikum, der Applaus, das ist natürlich auch Labsal für die Seele. Vielleicht auch für eine gewisse Eitelkeit. Wobei ist überhaupt noch einer der beiden eitel?
Ich glaube schon noch Hans, oder? Ein bisschen, oder?
Nein? Vielleicht früher. Ich finde, dass er auch im Zuge seines Reiferwerdens, glaube ich, das auch eher abgelegt hat. Aber er schaut immer tipptopp aus, immer super gekleidet.
Das ist schon sehr modebewusster.
Das schon, ja. Könnt ihr euch erinnern, wenn wir gespielt haben, 40 Jahre Korda beim Metropol?
Das war ein guter.
Hat er so eine Hose gehabt, ich glaube eine Leinenhose, aber wirklich so mit Streifen. Nicht?
Und super müde.
Wir holen den Herbert auf die Bühne und sagen, Herbert, bitte komm zu uns, sing mal rostige Fliege. Herbert kommt auf und nimmt das Mikro und sagt, aber du Hans, bevor wir anfangen, warum hast du die Hosen vom Obelix auch?
Rostige Fliegen aus zweiter Hand, a kleine Wolken mit keinem Blutz. Rostige Fliegen, ein kleiner Heiligenschein und ein Pullover, der nur kratzt.
So schaut's aus.
Der Herbert war in Italien, war essen mit der Elisabeth. Und sich den Celentano ein paar Tische weiter sitzen, nicht? Und sagt zu der Elisabeth, sagt, Herr, ich muss mal Autogramm, ich bin so ein Fan von denen, ich brauche unbedingt ein Autogramm. Und sagt so, ja, aber bitte, was der wortlos einmal essen. In der Zwischenzeit ist aber der Kölner gekommen und hat gesagt, entschuldigen, Herr Prohaska, das ist der, aber der Herr Celentano hätte gerne ein Autogramm von mir. Da war er natürlich von den Socken, hat das Autogramm geschrieben, hat es den Kölner gegeben, der hat es den Celentano gegeben. Herbert hat gewartet, bis der fertig ist mit dem Essen, hat selber gegessen, wie er hinschaut hat, war der Celentano weg.
Prohaska, ein Superstar, Krankl auch, aber wer war eigentlich der bessere Kicker?
Das ist eindeutig.
Absolut.
Wenn du den Hans fragst, ist es der Herbert.
Nein, ist ja klar. Und wenn du den Herbert fragst, ist ja ganz klar. Gibt es nur den Hans. Das
genau.
Ist
logisch.
Die ruhmreichen Zeiten lange her, aber vermutlich macht ihnen das gar nichts aus.
Man hat wirklich bei beiden das Gefühl, dass sie sehr in ihrer Mitte ruhen. Sie haben ja wirklich eine Weltkarriere hinter sich. Und die brauchen sich nicht fragen irgendwann einmal, no, was habe ich alles versäumt? Also, glaube ich gar nicht. Also, ich glaube, sie sind glücklich mit den Familien, mit ihrer Karriere und mit ihrer Gesundheit. Ich glaube, auf das achten sie jetzt besonders beide. Ja. Ich glaube, es geht ihnen ja super für das Alter.
Genau.
Gut, das darf ich nicht sagen. Ui.
Krankl, Prohaska und ihre musikalischen Mitstreiter. Für immer jung.
Ja, also ein schöner Einblick in das musikalische Schaffen. Wertschätzende Worte, Hans, größtenteils.
Ja, ich bedanke mich sehr dafür.
Aber Musik, wir sehen euch auch da in Action, zum Teil eben auch dann gemeinsam. Musik immer schon auch ein Ausgleich gewesen?
Nein, ich habe angefangen mit der Musik mit 10, 11, 12 Jahren. Durch Freund, durch den Park, durch Singen. Wir sind überall gegangen im Park und haben immer gesungen, immer die richtigen Lieder, die Poplieder. Damals, zu unserer Zeit, war es die Beatmusik. Das muss man genau nehmen, die Beatmusik von den Beatles, also Beatmusik. Und da haben wir gesungen und ich habe schon immer gesungen. Und ich habe immer Freunde gehabt, auch im Park, die dann nicht Fußball gespielt haben und Proben gefahren sind oder gewesen sind im Bezirk. Und ich habe immer gespielt, ein Match, und dann war ein Match fertig. Und dann bin ich zu denen runtergerannt, weil ich gewusst habe, die dann irgendwas proben. Haben gespielt Stones und Beatles. Und ich bin hingerannt, bin rein und habe gesagt, boah, ich möchte singen, Bandy Black von den Stones, spielt Bandy Black. Und die waren halt so lieb oder so deppert und haben mir gefolgt und haben gespielt Bandy Black. Ich habe da drinnen gesungen, Bandy Black von den Stones. Hab gesagt, danke, pfiat euch. Und bin wieder im Park gerannt und haben wir wieder ein Match gemacht. Also ich war schon verrückt nach der Musik und auch natürlich das Plattensammeln und das, was dann später in den Nachtfalken ist. Das habe ich mir viele Bücher gelesen und mich eingelesen in den Jazz, in den Blues, in den Rock. Und habe mir gekauft, habe meine Eltern segiert bis aufs Blut, dass ich Platten kaufen kann bei einem kleinen, entschuldige, wirklich grün-weißen Plastikplattenspieler. Mit denen habe ich gespielt und habe dort immer Musik und immer mal gekauft, die neuesten Platten von den Stones, von den Beatles, von Dave D, von Move, von Uriah Heep, von Led Zeppelin, von Deep Purple und von alle, von Rock und alles. Und so habe ich angefangen und das ist eigentlich immer weitergegangen und ich habe mich in der Musik dann selber, weil ich das wollte, mich immer weitergebildet und habe alle Bücher gelesen über diese Stars, über diese Sänger und über diese Gruppen, die mich interessieren, die mich interessiert haben, von jeder Art, vom härtesten Rock, vom Hard Rock bis zum Jazz.
War Herbert die Musik auch immer so ein verbindendes Element in dieser Freundschaft, die auch dazu geführt hat, dass sie über so viele Jahrzehnte jetzt schon anhält?
Ja, bei mir hat es angefangen im Schulchor. Unsere berühmteste Nummer war Rote Rosen am Hügel. Und da habe ich leider, das habe ich müssen vorsingen, habe aber dann ab der dritten Zeile den Text nicht mehr gewusst. Bin aber genommen worden, weil die Lehrerin gemeint hat, die Stimme ist in Ordnung. Nein, ich bin eigentlich natürlich ähnlich wie der Hans. So viele Platten habe ich mir nicht kaufen können. Also wir waren scheinbar ein bisschen ärmer. Ich habe, weiß noch heute, meine erste Platten war von Monkees, I'm a Believer. Das war meine erste Single.
Gut.
Ja, und ich glaube Satisfaction von den Rolling Stones. Aber das waren zwei kleine Platten. Und dann, ja, wie bin ich dazu gekommen zum Singen? Ich habe mir Monty Python angeschaut. Und ich glaube, das war eben Monty Python, wo der Beat Art, mit dem ich heute auftrete. Die sind dann ein bisschen durch die Leiter gegangen bei der einen oder anderen Nummer und haben denen Leute das Mikro hingehalten und auch einmal mir und habe eine gesungen und dann haben sie zu mir gesagt, ob ich nicht vielleicht beim nächsten Mal bei einer Nummer mitsinge. Und aus der einen Nummer sind jetzt viele Jahre vergangen, aber es ist halt, dass ich jetzt auch schon 20 Jahre mit da hinstelle und es macht mir sehr viel Spaß. Der Hans ist sicherlich ein bisschen professioneller oder viel mehr professioneller, weil
sich wirklich da sehr gut auskennt. Und für mich ist es halt ein leibendes Hobby, weil ich glaube, ich würde viel lieber oben stehen und war der Gitarrist. Aber nachdem ich für das halt nicht talentiert war, probiere ich es halt mit Singen und solange sie mich nicht schimpfen und von der Bühne runterpfeifen, bleibe ich dabei.
Wobei, so professionell ist er gar nicht, der Hans manchmal, was das Singen betrifft. Auch da haben wir was gefunden im Archiv, einen gemeinsamen Auftritt, wo der Hans dafür zuständig war, dass es sehr länger gedauert hat.
Wirklich?
Doch leider sind in letzter Zeit Verräter unter uns.
So was schon wieder nicht.
Du kriegst aber nicht an, ich muss.
Du, ich muss gehen. Nein. Verlier mein Job.
Wir haben nur ein Ideal, den Sport.
Die Dresser sind super.
Ja, also am ärmsten waren die Tänzerinnen, glaube ich, kann man feststellen.
Die waren best.
Die jetzt ungefähr 50 Mal machten. Machten musste. Aber was wir sehen, ist, dass die gemeinsame Leidenschaft da ist, dass die Musik verbindet und dass die Freundschaft Bestand hat, obwohl ja durch die Farben getrennt. Und damit wollen wir vielleicht wieder zum Fußball zurückkommen.
Ich wollte noch etwas zur Musik sagen. Auch bitte. Ich habe eine Platte aufgenommen. Und zwar mit Ihrem Herrn Papa. Wir haben anlässlich der Weltmeisterschaft 78 gab es den Chor der Sportreporter. Grüß euch, wir sind aus Österreich.
Haben die habe ich daheim.
Na, siehst du das?
Die habe ich daheim.
Wirklich. Die war super, die hat Gold. Ja, unglaublich. Nein, 10 Schilling pro Platte sind an die Nationalmannschaft gegangen. Also, meine Herren, zeigt es euch erkenntlich.
Was für ein Jahr war das?
78.
78? Dieses Jahr.
Also viele große Musiker, so können wir es, glaube ich, zusammenfassen. Und damit kommen wir zum Fußball. Was ich sagen wollte, also die Freundschaft hat Bestand, obwohl ihr in den Farben getrennt seid. Und was man sagen muss, Hans, als ihr für die jeweiligen Wiener Vereine damals tätig wart, das war ja in einer Zeit, wo es, und damit kommen wir zur Bundesliga, was die Meisterschaft betrifft, nämlich zwischen 77 und 87 gab es ja nur die Wiener Austria oder Rapid, was die Meisterschaft betrifft. Jetzt muss man sagen, sind wir ja meilenweit davon entfernt, auch wenn Leider. Wir auf die Tabelle blicken. Ist es so, dass du grundsätzlich, und der Meisterschaftskampf ist ja so eng wie schon lange nicht mehr, dass du es einem der beiden Wiener Vereine grundsätzlich wieder mal zutraust, Meister zu werden und dann aber auch über Jahre, nicht als Zufallsprodukt vielleicht, sondern über Jahre, diese Dominanz zu entwickeln?
Ja, momentan nicht. Momentan schaut es nicht so aus und man hat heute gesehen, die zwei führenden Mannschaften, Sturm und LASK. Es war ein großartiges Spiel, der LASK war viel besser. Es ist noch alles zusammen, aber die Austria hat heute verloren. Rapid hat noch unentschieden gespielt. Also es ist nicht zu erwarten, dass heuer einer der zwei Vereine wieder um den Meister mitspielt. Es wäre noch die Chance da, aber da muss man abwarten, noch ein, zwei Wochen und dann weiß man Bescheid.
Letztes Jahr war die Austria ja gar nicht so weit davon entfernt, dann vielleicht auch wieder mal eine Meisterschaft zu feiern. Trotzdem das letzte Mal im Jahr 2013, bei Rapid überhaupt 2008. Woran liegt das?
Ja gut, zum einen muss man sagen, da damals mit dem Einstieg von Red Bull bei Salzburg war natürlich dann es gegeben, dass dort das Geld aus österreichischen Verhältnissen keine Rolle mehr gespielt hat. Und die natürlich alles kaufen konnten, was sie wollten oder konnten. Und deswegen war auch dann eine lange Durchstrecke drinnen. Sturm hat dann ähnlich ein bisschen das Verfahren gemacht, weil es war ja immer so, so junge Spieler zu holen und die dann teuer zu verkaufen. Heute ist es, warum ist es jetzt so ausgeglichen? Ich glaube, die großen Vereine in Europa haben eigentlich jetzt irgendwann einmal geschaut nach Salzburg. Wieso gibt es, dass dort der Haaland kommt und ein Manet und Szoboszlai und so weiter? Salzburg hat natürlich die kaufen können um 4-5 Millionen und hat sie dann um ein Vielfaches nach 2-3 Jahren weiterverkauft. Und heute, glaube ich, lassen das aber die großen Vereine nicht mehr zu. Deswegen hat auch Salzburg jetzt nicht mehr diese, haben noch immer gute Spieler, aber keine Topspieler mehr, weil das machen jetzt die großen Vereine. Die sagen, wir können sie ja noch viel leichter diese Jungen um 5, 6 Millionen leisten. Und ja, bei Austria, bei der Beat kann ich es jetzt so schwer beurteilen. Ja. Bei Austria ist auf alle Fälle, wissen wir ja, nicht so lange her, dass sie große Schulden gehabt haben und daran heute noch arbeiten, dass sie die abbauen. Und deswegen bleibt ihr jetzt nur mehr das über, was sie jetzt auch richtigerweise machen. Sie schauen auf ihre Akademie, holen die jungen Spieler oder von den Young Violets und so weiter. Aber es wird aufgrund der vielen Jungen, die sie sehr gut machen, aber du kannst ja nicht erwarten, dass man jetzt mit denen um die Meisterschaft gleich mitspielt. Jetzt kommt es halt darauf an, was in den nächsten ein, zwei Jahren passiert, ob sie die Jungen halten können oder ob die Schulden weg sind und sie dann verstärken können. Aber es ist schwierig. Also Salzburg und vor allem Sturm in weiterer Folge, die haben das dann sehr richtig gemacht, wenn man schaut, wie man Sturm auch in den letzten Jahren verkauft hat und gutes Geld gekriegt hat. Dann geht's natürlich. Bei Rapid würde ich sagen, das habe ich schon einmal gesagt, ist natürlich so, wenn du 12 Spieler holst und die dann den Trainer gibst, und der muss jetzt daraus machen, eine Mannschaft, die um die Meisterschaft mitspielt, dann würde ich sagen, dann musste man 2 Jahre Zeit geben und nicht, weiß ich nicht, 4 Monate oder 5 Monate.
Ja, aber da sind wir so wieder beim Thema, bei der Schnelllebigkeit des Fußballgeschäfts oder eben auch des Trainerdaseins.
Ja, das hat sich natürlich auch total verändert. Früher hat man den Trainern doch ein bisschen mehr Zeit gegeben. Heute am Beispiel von Peter Stöger hat man gesehen, hochgejubelt am Anfang, obwohl er immer wieder gedämpft hat und die Erwartung auch gedämpft hat. Und dann hat er ein paar Mal verloren und war weg. Also zu einem Trainer, zu einer Trainertätigkeit gehört schon auch der Aufbau einer Mannschaft. Und diese Zeit gibt man den Trainern heutzutage gar nicht mehr, sondern man verlangt, dass sie langfristig arbeiten, aber kurzfristigen Erfolg haben. Und das ist eine Kombination, die eigentlich nicht möglich ist.
Ist für dich, Hans, Johannes Hoff-Torup, der aktuelle Rapid-Trainer, weil wir gerade über die Trainer sprechen, das Trainerdasein, derjenige, der deiner Meinung nach es grundsätzlich in sich hat, die Fähigkeit hat, auch mit dem, was du jetzt gesehen hast in der kurzen Zeit, der Rapid wieder zum Erfolg führen kann, zum langfristigen Erfolg?
Schwierig zu sagen. Das passt wieder in diese Szene. Du fragst jetzt mich um einen Trainer, der Monate da ist und man sollte schon über ihn urteilen. Also ich kann nicht über ihn urteilen, ich kann nicht sagen, dass er super ist, ich kann nicht sagen, dass er schlecht ist. Dieser Trainer versucht jetzt einer Mannschaft beizubringen, eine andere Art Fußball zu spielen, wie sie früher gespielt haben. Das dauert seine Zeit. Ob er diese Zeit kriegt, ist fraglich. Gewinnt er, wird er diese Zeit kriegen. Verliert er, dann kriegt er nicht die Zeit, weil heute, in der heutigen Zeit, auch schon in unserer Zeit, aber heute besonders, ist die Zeit zu schnelllebig für einen Trainer und sie verlangen ganz einfach den kurzfristigen Erfolg. Der kommt jetzt, will diese Mannschaft umstellen auf ein anderes Spielsystem. Gibt mir jetzt die Zeit oder nicht? Er kriegt die Zeit nicht. Wenn er gewinnt, ist okay. Wenn er verliert, wird er gehen müssen.
Ist für dich Rapid draußen aus dem Titelkampf? Nach heute?
Ganz, ganz draußen nicht. Aber ich sehe weder für Austria noch für Rapid eine große Chance, sagen wir jetzt, Meister zu werden. Möglich ist es im Fußball immer. Im Fußball kann man nichts ausschließen. Aber ausschauen tut es momentan nicht so.
Ja, und Fakt ist, und das erschwert natürlich die Jagd nach dem Meistertitel auch, dass der Torjäger fehlt, wenn Ercan Kara mit 5 Toren der beste Torjäger bei Rapid ist. Und das, obwohl er ja eigentlich nur Joker gewesen ist.
Na gut, wenn der Mittelstürmer 5 Tore schießt, was, da braucht man nicht mehr sagen. Aber ich nehme ihn da in Schutz, so wie du. Er hat nicht so oft gespielt, aber 5 Tore für einen Mittelstürmer bei Rapid, das ist ein Armutszeugnis.
Ja, und damit sehen wir auch, dass der Torrekord von Hans Krankl mit seinen 41 Toren aus dem Jahr 78 offensichtlich wirklich ein Rekord für die Ewigkeit sein dürfte, weil da sind wir sowieso weit weg. Otto Kittischwili mit 13 Toren im Moment.
Da warten wir ein bisschen.
Du glaubst, das geht in Haus?
Ich habe sehr viele Rekorde gehabt, manche Rekorde wurden gebrochen.
Aber diese Saison, glaube ich, wird es nicht mehr ausgehen, wenn du mir das gestattest, diese Schätzung.
Ich gestatte es dir schon. Ja. ich gestatte dir, dass du recht hast. Aber auch Rekorde, das ist dasselbe nicht, weil das immer mit dem Poster und dann einmal war der Janko bei mir drauf, 2 oder 3 Tore. Da glauben immer die Leute dann, ich weiß nicht, ich bin dann besser, wenn der mehr gut geschossen hat. Das ist, Rekorde sind dazu da, um gebrochen zu werden. Ich hab's ja auch gebrochen. Nicht? Also ist ja nichts dabei. Tut ja nicht weh.
Und vor allem, wenn einer seinen Rekord bricht, dann glaube ich, haut er sich noch mehr einen in die Wäsche. Und reitet aus ein Jahr noch.
Es ist durchaus möglich, dass ich dann bei Rapid einreite für 5,5 Minuten.
Nein, aber grundsätzlich die fehlenden Top-Torjäger, das ist ja auch ein Problem, dass die beiden Wiener Vereine dann auch wieder eint. Weil mit Eggestein ist es auch gerade 9 Tore.
Ja, jetzt hat die Austria sowieso jetzt ein Stürmerproblem gehabt. Sie haben erst vor 2 Jahren den Tabakovic, der ja 21 Tore was geschossen hat, mussten sie, würde ich einmal sagen, um 500.000, was lächerlich ist, hergeben. Aber ich glaube, das war sicherlich eine Vereinbarung in seinem Vertrag. Und jetzt, Eggestein hat wirklich sehr gut gespielt, hat 8 oder 9 Tore geschossen und ist ja jetzt in die letzten 2 Spiele, wenn der ausfällt, dann ist es halt schwierig, ja, weil sie dann ja gar niemand mehr oder fast niemand mehr vorn haben. Und ja, ich glaube, dass sie mit dem Kader, was die Austria hat, stehen sie in etwa dort, wo du mit dem Kader stehen musst. Wenn alle fit sind, kannst du so wie voriges Jahr, da hat es halt dann passt. Da war die Situation ähnlich, nur die Austria hat dann viele Spiele, glaube ich, haben sie 1-0 gewonnen. Da hast du ein bisschen Glück auch. Und für mich war es damals wirklich eine große Überraschung, dass sie eigentlich am letzten Spieltag die Meisterschaft noch holen können. Haben sie nicht gemacht, aber trotzdem war es ein gutes Jahr. Aber jetzt wirklich viel mehr dazugekriegt haben sie jetzt nichts, dass sie jetzt in diesem Jahr stärker sind.
Hans, jetzt sind noch 5 Runden zu gehen. Am Mittwoch, Dienstag und Mittwoch in der Meistergruppe sehen wir dann Back-to-Back, nennt man das ja. So schön. Also man möchte die Rückspiele zu den heutigen Begegnungen. Es ist alles wahnsinnig eng, haben wir gerade gesprochen, weil keiner wirklich an sein Leistungsmaximum rankommt. Wer wird sich Ihrer Meinung nach am Ende des Tages durchsetzen und Meister der Admiral-Bundesliga werden?
Also ich glaube Sturm. Der LASK hat heute sehr gut gespielt. Bei einem Sieg des LASK hätte ich geglaubt, dass es doch der LASK noch schafft. Aber aus der Ausgangsposition glaube ich jetzt Sturm. Aber es ist so eng, dass jede Prognose eigentlich sehr verwegen ist, weil sich im Fußball, wie der Hans vorher richtig gesagt hat, sich ständig alles drehen kann. Rapid ist auch nur 4 Punkte hinten. Also bei einem Sensationslauf geht sich auch das noch aus. Erinnern wir uns, Crystal Palace ist weit vorne gewesen plötzlich oder in England die Leicester City, wie die plötzlich Meister geworden sind, hat kein Mensch für möglich gehalten. Und es gibt solche Sensationen im Fußball. Aber aus der derzeitigen Situation wird es wahrscheinlich einer aus den dreien, aber das ist keine großartige Prognose von mir. LASK, Sturm oder Salzburg.
Und vor allem spielt der LASK jetzt schon Mittwoch wieder gegen Sturm.
Ja.
Also da kann sie sich ja wieder umdrehen, ja. Der LASK kann auch in Graz gewinnen.
Ja, natürlich. Ja.
Und wir können davon ausgehen, wenn wir heute die Küperer gehört haben, der natürlich sehr unglücklich mit diesem Ergebnis und vor allem auch mit den Schiedsrichterentscheidungen gewesen ist.
Das ist eine Überraschung.
Dass er sich da etwas überlegt. Du hast gesagt, Rapid noch nicht ganz draußen, aber so gut wie aus dem Meisterschaftskampf. Wer wird es am Ende deiner Meinung nach?
Ich bin derselben Meinung, Sturm oder LASK. Ich würde es LASK vergönnen, wegen Didi, wegen Kübauer, dem Moge gern. Aber einer von den zwei wird es werden.
Ja, wir werden auf jeden Fall live dabei sein. Wie gesagt, 5 Runden sind noch zu gehen. Und dann werden wir sehen, ob es die Titelverteidigung erneut gibt von Sturm. Und dann sind wir ja jetzt auch in der heißen Phase, was die Champions League betrifft. Und jetzt muss ich dich schon wieder unglücklich machen. Aber der FC Barcelona wird die Champions League nicht gewinnen, Hans. Aus bekannten Gründen gegen Atletico Madrid ausgeschieden.
Der Schiedsrichter war nicht in Form. Ja, es war wieder schrecklich. Die schlechtere Mannschaft ist weitergekommen. Aber auch das gibt es im Fußball. Das kennen wir und das wissen wir. Es waren unglückliche Entscheidungen. gegen Barcelona und das hat das Ganze ausgemacht. Ja,
ja, und so trifft jetzt Atletico auf Arsenal?
Bitte?
So trifft Atletico auf Arsenal, sage ich, jetzt im Halbfinale.
Das interessiert mich nicht mehr.
Dann frage ich Herbert Prohaska, was er glaubt, wer Champions-League-Sieger wird. Die Bayern heute Meister geworden?
Ja, also ich bin, muss ich gleich sagen, kein Bayern-Fan, würde es aber den Bayern vergönnen wegen ihres Trainers. Ja? Weil der, man muss sich jetzt vorstellen, der war, glaube ich, die vierte oder fünfte Wahl. Ist gekommen und jedes Mal, wenn ich von denen ein Interview höre, bin ich eigentlich begeistert, weil der so ruhig redet und sagt nichts, was wo ihm unter Druck setzt oder über einen Spieler und so weiter. Der ist so angenehm, den würde ich es wirklich total vergönnen, weil ich habe ja auch gelesen am Anfang, was der ist jetzt da in England abgestiegen, mit Burnley, glaube ich. Ja. Und jetzt soll der Bayern München trainieren. Und nebenbei haben sie natürlich auch einen sensationellen Kader, obwohl sie den auch immer schlecht geredet haben. Ja, das hat mich immer am meisten gewundert, dass ich sage, der Kader ist zu klein, ist nicht qualitätsmäßig. Die haben auch schon jetzt mit den Diaz und den Olysee zum Harry Kane, der ja wie der Hansi ist, wenn du ihm zum Schuss kommen lässt, ist da. Und die zwei auf der Seite, die sind absolute Weltklasse. Also ich denke, dass, wobei aber Paris auch schon mal um nichts schlechter ist. Also
das wird sicher ein großartiges Halbfinale.
Ich glaube, dass aus diesem Semifinale Paris gegen Bayern der Sieger kommt. Ja. Paris mit dem Vitinha im Mittelfeld, der für mich im Augenblick der beste Mittelfeldspieler ist, der führt diese Mannschaft, die ist schon extrem gut auch. Bayern auch, also schade, dass sie schon im Semifinale aufeinandertreffen. Das wäre ein würdiges Finale gewesen.
Genau, und dieses Halbfinal-Hinspiel, das gibt es dann auch bei uns zu sehen. In knapp eineinhalb Wochen ist es dann am 28. April. Also da freuen wir uns schon darauf. Vielen lieben Dank an die drei Herren. Wir haben ein bisschen in der Vergangenheit gekramt, aber auch in die Zukunft geblickt. Danke, Hans Krankl und Herbert Prohaska, für den Besuch. Haben uns sehr gefreut, dass das geklappt hat. Auch danke an Hans Huber die Expertise und für die Anekdoten aus den letzten Jahrzehnten. Und ja, wie gesagt, mit der Admiral Bundesliga geht es spannend weiter. Fünf Runden stehen uns noch bevor und dann am Dienstag und am Mittwoch gibt es, wie gesagt, schon, wenn man so nennen möchte, die Rückspiele zu den Partien von gestern und heute. Also das sollten Sie sich auf jeden Fall notieren. Dienstag, wie gewohnt, die Qualifikationsgruppe und am Mittwoch dann die Meistergruppe. Das sind wir für Sie da und werden Sie wie immer umfassend darüber informieren, was es zu wissen gibt. Das war's von uns. Ich hoffe, Sie hatten einen schönen und langen Fußballabend mit den Programmen von Sky und Sie bleiben uns gewogen und wir sehen einander bald in der einen oder anderen Sendung wieder. Machen Sie es gut, schlafen Sie gut und bis bald.